Ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast Detadet auf dieser 66. Folge. Schön, seid ihr wieder dabei. Auf dieser 66. Folge dürfen wir begrüssen Karin Lenzlinger. Karin Lenzlinger ist Verwaltungsrätin von Baloise, Vizepräsidentin von SV Group, Kunstliebhaberin und nicht zuletzt Unternehmerin. An dieser Stelle wünsche ich unterhaltsame Minuten, viel Vergnügen und hoffentlich ist das ein oder andere dabei, das ihr könnt lernen könnt. Los geht's an dieser Stelle mit der Karin Lenzlinger. Ja, Karin Lenzlinger, merci vielmals, nehmt ihr euch Zeit und seid jetzt Gast auf dem Podcast Detadet.
Gerne geschehen, das mache ich sehr gerne.
Wir haben schon sehr viel darüber geredet, was ihr alles macht. Jetzt würde mich zum Start mal so interessieren, wie sieht der Tag bei euch überhaupt aus? Wie kann man das fast nicht vorstellen, wie ihr das strukturiert?
Ja, das ist auch insbesondere in dieser Phase von meinem Leben ist das auch nicht ein regelmäßiger Ablauf, sondern ich gehe auf die Situation ein, wo ich Termine habe. Also sei es heute online, sei es aber sehr viel heute auch wieder physisch. Da treffe ich dann die Leute in dieser Umgebung. Ich bin zum Glück, muss ich jetzt nicht häufig ins Flugzeug steigen. Da verliert man einen Haufen Zeit. Vielleicht habe ich darum auch ein Mandat, wo das nicht bedingt. Und dann manchmal ist es ganz früh am Morgen und ich bin nicht so ein Morgenmensch sonst. Ich bin eher ein Nachtmensch. Und von dem her ist es nicht so häufig, wenn ich es steuern kann, nicht so häufig am Morgen früh. Aber manchmal kann ich dem nichts entgegen. Und dann je nachdem, ja. Und mein Tag, der hat oder meine Woche hat 7 Tage und ich arbeite manchmal 7 Tage und manchmal arbeite ich nur 5, manchmal arbeite ich nur 4 und dann, das ist ganz unregelmäßig.
Etwas, was ich mir gar nicht überlegt habe, hätte ich mir noch überlegt, international etwas zu machen. Wenn wir jetzt vorher diskutieren, ich glaube, das ist etwas, was ihr tatsächlich nicht macht.
Ja, also in der Firma, in der Familienfirma, die ich 20 Jahre geführt habe, ist das tatsächlich aber der Fall gewesen. Dort haben wir Niederlassungen im Ausland gehabt und wir haben versucht, das Geschäft in China aufzubauen. Da bin ich also auch regelmäßig in Asien gewesen. Eigentlich ist es etwas, was ich nicht ungern mache. Ich tue eigentlich gerne reisen, aber es ist so, also ich meine, ich habe dann auch mit Kind und mit diesen Engagements, da habe ich es dann nicht so gesucht, das ist in der Tat so. Mhm. Und jetzt kann ich das so reduzieren, dass das einfach ab und zu mal ist für ein Mandat, die Mandate, die ich jetzt habe, bedingt, dass ich dann etwa die im Ausland bin und das ist aber nicht so, dass ich da muss sehr häufig dann international unterwegs sein. Mhm. Braucht doch Zeit, ja, zu reisen. Ja, das braucht auch die Umstellungen.
Ja. Also ich glaube, die müssen das wahrscheinlich komplett professionalisiert haben, die Umstellungen jeweils, weil also erst doch wahrscheinlich irgendwie es daran gewöhnen und dann ist man mal zu China, mal Amerika und dann wieder in die Schweiz und ja, dass man sich da ein bisschen daran gewöhnt, stellen wir schon noch speziell vor. Gibt es das China-Geschäft noch von euch von Lenzlinger und Söhne?
Ich weiß gar nicht, wie viel das die dort noch machen. Das ist dann nur ganz klein.
Yeah.
Also die Niederlassung ist integriert worden bei einem Lieferant schon zu meiner Zeit und oder bei einer Kooperation. Und dann hat man mit denen kooperiert und dann ist dann schon Kontakt noch gewesen, also aber wie das im Moment läuft, ich glaube eher, das ist eher, wenn, auf ganz tiefer
Flamme. Ja. Seid ihr beim Familienunternehmen komplett draussen oder einfach nur beteiligt?
Ja.
Oder?
Nein, ich bin gar nicht mehr beteiligt. Wir sind sehr unterschiedlicher Meinung gewesen, zu der Zukunft und dann haben wir müssen einen Weg suchen. Leider ist das dann, ich hätte mir das anders vorgestellt, aber leider ist das nicht miteinander gegangen. Und dann
das ist Schwost und dir.
Hat es am Schluss gehört, ja.
Ja, genau. Das ja, aber ihr seid ja, glaube ich, über 20 Jahre dort in exekutiver Position tätig
gewesen. Genau.
Etwas, was ich mich auch frage bei den ganzen Aktivitäten, ist, wie teilt ihr euch Zeit auf die Aktivitäten auf? Also, es nimmt jetzt zum Beispiel ein VR-Mandat bei Balois oder bei SV-Gruppe in Anspruch. Also, wie viele Stunden sind das zum Beispiel pro Woche oder vielleicht haben wir über ein Jahr verteilt? Das ist eigentlich sehr unterschiedlich.
Ja, das ist, aber das schwankt auch teilweise. Also, kommt immer auch ein bisschen auf die Situation von der Firma an. Oder so in einer Phase von Corona ist Gastronomie, die Hotellerie extrem stark betroffen gewesen. Und das spricht, da haben wir in der SV-Gruppe praktisch jede Woche eine Sitzung gehabt. Natürlich, da ist es auch häufig online gewesen, weil wir ja nicht können physische Meetings machen teilweise. Und darum ist, also das ist eine absolute Ausnahmesituation, das kann es geben, das kann es aber auch phasenweise geben. Wenn einmal ein Projekt neu mit, also ich kann auch mal Projekte, die ich mitmache, oder Taskforce, die man muss machen zu einem Thema, und dann kann es mal extrem intensiv sein. Normalerweise habe ich so einen Verwaltungsrat 4 bis 5, 6 Sitzungen und ist in einem Ausschuss. Und dann hängt es natürlich ein bisschen davon ab, wie gut dass man eine Branche kennt. Also ich bin bei der Balois bin ich noch nicht so lange dabei. Ich bin vorher nicht in der Versicherungsbranche gewesen. Also hat es bedeutet, dass ich mich sehr stark einschaffe. Und da habe ich dann auch viel gelesen dazu. Und musste mir das Grundlagenwissen aufbauen. Und das ist dann auch wieder eine Phase, wo es dann sehr viel mehr gibt, oder? Als man einfach so von außen die paar Sitzungen im Jahr, die man sieht. Oder? Also das ist noch schwer zu sagen, finde ich, wie ein Mandat einen beansprucht. Und dann hängt es natürlich auch noch davon ab, was man selber für Ansprüche hat.
Ja, und wahrscheinlich könnt ihr auch vor jeder Sitzung, wenn ich die ganzen Reportings und so weiter und
ja,
so
weiter. Ja, das kann also ohne umzuschauen, 1000 Seiten sein bei einer Firma wie hier, wie Balois, ja.
Oder ihr dürft lesen vor der Sitzung.
Ja, klar.
Ja, spannend. Und die bringen ja wahrscheinlich voran oder unter anderem auch Perspektiven von einem Familienunternehmen oder von dem Hintergrund bei Balois jetzt rein, nehme ich an.
Ja, genau. Also ich habe durch meine langjährige CEO-Tätigkeit habe ich einen Überblick oder, über die verschiedenen Management-Funktionen. Das ist dort mal mit 100 Millionen Umsatz hat das schon eine gewisse Grösse gehabt, dass es auch eine Struktur gebraucht hat. Also habe ich dort schon müssen die Struktur, an diesen Strukturen arbeiten. Und dass es ein KMU ist, hat man dann gleich relativ viel auf dem eigenen Tisch und muss dort eine relativ starke Tiefe gehen von den Themen. Und von dem her habe ich einen Überblick, ja, habe ich einen Überblick über viele von diesen Themen, von diesen Management-Themen. Ja.
Was mich natürlich in Bezug auf deine Aktivitäten würde interessieren, ist, das hast du auch schon vorher kurz gesagt, wie du auf die 40-Stunden-Woche schaust, gerade auch in Bezug auf eine gewisse Leistung zu bringen. Was sind deine Gedanken dazu sein?
Also du meinst jetzt an und für sich oder für mich persönlich?
Beides.
Ja. Oh. Das ist jetzt noch eine schwierige Frage. Also für mich spielt es überhaupt keine Rolle. Es hat noch nie eine Rolle gespielt. Wenn man in der eigenen Firma ist, dann darf das keine Rolle spielen. Dann ist man auch begeistert, oder? Dann nicht immer allerdings. Da hat es natürlich auch Phasen, wo man einfach weiss, man muss jetzt. Da lange 40 Stunden wirklich nie her. Es hat dort mal in meiner Familienfirma hat's Job gegeben, wo 40 Stunden schon viel gsi sind, wo wirklich sehr streng gsi sind, wo dann sicher gut ist, oder wenn man dann auch entsprechend wieder gehen kann und wieder kann. Und die sollte man dann auch einhalten, ist meine Meinung. Also das ist, ist schon sehr unterschiedlich, ja. Ob da jetzt, ja, man hat die Arbeitszeit jetzt so abgemacht, ob jetzt 40 Wochen genau das Richtige ist, weiss ich nicht. Ich denke, es gibt sehr viele Leute in Kaderpositionen, wo die Zeit nicht langt und die sehr viel mehr arbeiten. Das, ja, da denke ich, dass hängt mit der Verantwortung zusammen, ja, wo man spürt, mhm, in den Unternehmen. Und das ist auch richtig so. Ja. Da wird man ja dann entsprechend, hoffentlich intrinsisch und extrinsisch, wird man entschädigt oder motiviert, um das auch machen. Mhm.
Also ich habe das Gefühl, es gibt schon den Unterschied zwischen halt eben Jobs, die wirklich, also im Fall, die ihr ansprechen, im Jahr sind zum Beispiel als Plattenleger zum Beispiel, wo wirklich nach 40 Stunden oder nach 8 Stunden mal 5 man körperlich so erschöpft ist, dass wirklich auch nicht mehr geht. Und dann gibt es ja die anderen Jobs, wo das wahrscheinlich weniger Komponenten ist, vielleicht mehr das
ja, Kognitiv. Da gibt es also schon noch mehr. Also ich denke, in der Pflege ist es, genau, ist es sicher auch ein Thema. Also auf dem Bau, klar, dort gibt's ganz verschiedene Jobs, die sehr anstrengend sind. Aber die Putzfrauen, also da hat sicher einen Job, wo man dann nach 40 genau. Stunden ja, ziemlich weiss, was man gemacht hat. Und wo das sicher sinnvoll ist, dass man dort sagt, jetzt ist fertig. Wobei ich einmal noch erstaunt bin, wie viel dass die Leute teilweise motiviert sind, auch nebendran irgendetwas zu machen. Da bin ich manchmal ganz erstaunt. Also, glaub, vielleicht ist man dann nicht mehr, gehört man dann eher zu den jüngeren Leuten, oder? Wo man noch wahnsinnig Energie hat. Aber da bin ich dann schon manchmal sehr erstaunt, ja. Aber ich glaube schon, dass das dann richtig ist, dass das gewisse Limiten dann dort gegeben
ist. Genau, also jetzt Gefühl, das ist jetzt so im Hinblick auf die Renteninitiative, ist die Diskussion wieder da jetzt mit dem Rentenalter, ob man da muss eben gewisse Unterscheidungen treffen, sei es eine Bankangestellte oder sei es jemand, der Pflege arbeitet, wenn da das Pensionsalter das Richtige ist, ob man studiert hat oder nicht, wo man da sicher muss Unterscheidungen treffen.
Das macht man ja heute schon.
Genau,
ja. Es gibt ja bereits, einige Fonds, klar, also gerade in der Baubranche, oder, vor allem im Bauhauptgewerbe, wo man sehr viele Verrussenschaft, wo man sich ja früh pensionieren lassen kann. Das ist in der Tat so. Das ist auch richtig.
Und ich glaube, bei diesen Branchen glaube auch für GAV darauf an, wo die
wiederum haben. Genau, ja, das sind die Gesamtarbeitsverträge dann geregelt. Ich finde das auch richtig, dass das so gemacht wird, dass das in den Gesamtarbeitsverträgen und nicht flächendeckend, weil das ist wirklich ziemlich berufsspezifisch. Ist das ein Thema? Und ich finde, dort ist es wichtig, dass die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber miteinander eine Lösung suchen, die dann Sinn macht. Ja. Ja.
Also, ja. Du bist in dem Fall Fan von diesen GAVs?
Ich war selber in Verhandlungen von GAVs dabei gewesen. Und ja, finde das richtig, dass man das so macht. Das ist... wird nicht immer so angeschaut, dass die Arbeitgeber sind nicht immer so Fan von diesen Gesamtarbeitsverträgen. Insbesondere, weil natürlich dass teilweise Situationen ausgenutzt werden, vielleicht genau, auf beiden Seiten, wenn es gerade eine schwächere Position hat, wie, oder? Dann nutzt man das mal schnell aus und holt noch irgendetwas raus. Aber ich finde das richtig, dass man, also ich finde es auf jeden Fall schlecht, was jetzt da teilweise passiert, oder? Dass unser Arbeitsgesetz unflexibel wird, weil ich glaube, das ist ein Asset, ein ganz grosses Asset gewesen, teilweise muss man sagen, gewesen, in der Schweiz, wo wir eine hohe Flexibilität haben in der Anpassung wieder vom Arbeitsmarkt. Und wir wissen, das muss so sein, weil es gibt durch Digitalisierung teilweise ganz schnelle Veränderungen. Und wir haben genug Netzwerke, wo dann Fälle können aufgefangen werden, aus meiner Sicht. Die dann nicht so schnell können sich anpassen können.
Ja, das macht
Sinn. Das muss auch sein. Also, klar. Ja. Wenn es nicht schon, also in den früheren Generationen sind sehr viele Unternehmer, haben sehr sozial gedacht, und weil das hat, das sind auch ihre, ist so ein bisschen ihre Familie gewesen, sage ich jetzt mal, in den Unternehmen, und darum ist es fast ein bisschen automatisch so passiert, also da haben wir nicht so Hire and Fire gemacht.
Ja, ich habe das Gefühl, das ist eine Perspektive, die von linker Seite teilweise vergessen geht, die soziale Verantwortung, die Unternehmerinnen und Unternehmer gegenüber ihren Mitarbeitern von selber einfach übernehmen, die da teilweise irgendwie wie vergessen geht.
Absolut. Das führt leider nicht zu einer positiven Entwicklung, weil wenn man jemandem unterstellt, dass er das sowieso nicht macht, dann wird er auch nicht bereit sein, positive Diskussionen zu führen, oder? Sondern dann wird man in die Ecke gestellt. Und das ist im Moment meiner Meinung nach ganz eine schlechte Diskussionsentwicklung, die wir da haben. Es führt meiner Meinung nach dazu, dass viel zu viele individuelle Haltungen, die man nicht abruckt, populär werden. Da muss man sich ein bisschen sagen, jetzt geht es in verschiedene Richtungen. Aber es führt leider dazu, das Schlimmste ist, wenn die Wirtschaft keine Entscheidungen mehr hat, wenn es unsicher ist, wie sieht es denn das nächste Jahr aus, was muss ich mit welchen Kosten muss ich rechnen, mit was wird dann eigentlich das Gesetz mir vorgeben, und wenn das der Fall ist, oder, dann fängt man an ausweichen, dann fängt man an nicht mehr investieren, und die Unsicherheit ist für einen Unternehmer extrem schlecht. Und das im Moment, dunkt es mich, tun wir uns selber in solche längere Phase manövrieren, wo es einfach keine Lösungen gibt. Ja. Und das ist schlecht. Ja. Das ist schlecht. Da muss ich sagen, manchmal sage ich das dem einen oder anderen Nationalrat auch, oder? In Bern, wir zahlen doch immerhin sie mit Steuergeldern, sollen jetzt bitte Lösungen finden, ja, oder? Manchmal wäre es mir lieber, es wäre eine schlechtere Lösung als keine. Ja. Oder?
Was wäre da vielleicht eine andere Art, wie man das angehen könnte? Dass es schneller passiert?
Ich weiß es nicht. Mich dünkt ich habe schon sehr viel diskutiert und darüber nachgedacht. Aber irgendwie ist man nicht mehr recht bereit, auch etwas nachzugeben. Und ich würde sagen, das ist ein bisschen von links und nach rechts. Aber man beharrt auf seine Positionen und versucht da nicht... Klar, an der Öffentlichkeit kommen wir natürlich auch viel mehr die Extrempositionen zu hören über, und im Hintergrund wird an der Lösungen teilweise schon diskutiert, wir wissen es einfach nicht. Wir sehen es nicht. Ja, oder?
Wenn man die Arena als Beispiel würde, dann kann man sich kaum vorstellen, dass
es Lösungen gibt. Ja, das stimmt so. Aber teilweise warten wir doch, also bei Revisionen, jetzt gerade bei der Altersvorsorge, ja, oder, warten wir jetzt doch schon extrem lang auf eine Lösung. Es ist so klar, es ist ungefähr wie bei der CO2-Thematik. Oder? Es ist so klar, dass die Alters... Entwicklung, die hier hingeht, also wo wir da, dass wir immer älter werden, ja, und dass wir einfach die Versicherung so nicht weiterlaufen lassen können, sonst rennen wir ins Verderben, oder? Und belasten dann eine junge Generation überdimensional.
Ja. Es sind ja wie die zwei Konzepte zur Diskussion, entweder wird umverteilt oder die Leute müssen länger arbeiten. Ja. Oder mehr Abgaben in irgendeiner Form. Was sagt ihr für sich, was sich durchsetzen
wird? Oh. Ich glaube, man muss beides machen. Ich denke, man muss... Das ist eben die Kompromisshaltung, wo man dann am Schluss halt muss machen, oder wo man mal vielleicht auf einen anderen muss zugehen und sagen, los, ich komme dir einen Schritt entgegen, aber komm du mir auch einen Schritt entgegen. Ja. Und ich glaube, man muss halt auf allen Ebenen, oder länger arbeiten ist persönlich jeder, und das andere umverteilen, das sind die mehr verdienen, da die anderen, ja, oder? Und aber auch die Jüngeren.
an die Eltern, oder? Also das dürfen wir nicht vergessen. Also in der Pensionskasse wird extrem von den Jungen zu den Alten Moment umverteilt, oder?
Das wäre jetzt mit der 13. AHV nochmal mehr der Fall wahrscheinlich. Also die Finanzierung ist ja dann nicht klar.
Also bei der 13. AHV ist ja das Umlageverfahren, oder? Dort tun ja die Erwerbstätigen die Rentner finanzieren. Und dort geht es ganz klar von den Erwerbstätigen, also von den Jungen zu den Eltern. Klar, es gibt dann eine Umverteilung von den hohen Einkommen zu den tieferen. Das ist ja schon lange so. Aber wenn man eine 13. dann kommt es darauf an, wie man die finanziert. Genau, ja, wie sie es gesagt haben. Ja, genau. Ja. Ja.
Vielleicht nochmal, um auf die Zeitaufteilung zurückzukommen. Ich stelle mir oft die Frage, wie teilt man sich das psychologisch? Das ist ja nochmal etwas anderes. Empfindet ihr zum Beispiel nachher das Arbeiten als Arbeiten und dann wieder Sport machen oder wieder Privatzeit verbringen als private Zeit? Oder ist das jetzt für sich schon das Konzept oftmals, wo, wenn jemand mehr so unternehmerisches Leben lebt, dass das gar nicht mehr so gibt?
Ja, also für mich ist das im Moment so, dass das Training relativ schwierig, also yeah, dass das fliessend geht. Ich denke, früher, als ich operativ tätig war, war es vielleicht noch ein bisschen mehr ein Training gewesen. Auch da habe ich auch noch kleine Kinder gehabt.
Yeah.
Und dort ist es auch so, dass man mit Kind hat man so viel einen anderen Pace auch, oder? Also dann schaltet man ab, während man vorher so gut es dann eben geht, vielleicht manchmal geht es dann nicht so gut, also mindestens haben sie es mir manchmal gesagt. Aber da gibt es ein bisschen wie so einen härteren Cut, ja, oder? Also, und dort habe ich vielleicht auch noch viel mehr getrennt, oder? Dann bin ich arbeiten und dann bin ich zu Hause gewesen.
Ja.
Gut, das ist vielleicht auch noch eine Generationenfrage, man hat das auch viel mehr so gemacht, oder? Heute arbeiten wir überall.
Ja, das ist die Idee,
man kann auch viel mehr, oder? Mit all dieser Technologie, die man heute hat. Und wir haben uns jetzt über Corona haben wir uns auch sehr daran gewöhnt, dass man halt einen Call macht, wenn es nicht lange physisch vor Ort sind. Und das hat sich stark verändert. Aber ich arbeite auch sehr viel zu Hause jetzt.
Mhm.
Auch weil ich zu Hause meine Möglichkeiten habe, wenn ich meine Ruhe habe. Und dann ist in der Tat, backe ich zwischendurch ein Brot und dann sitze
genau,
ich wieder
an. Genau, das ist das, was ich gemeint
habe. Genau, und dann sitze ich wieder in ein Meeting.
Mhm.
Ja.
Ja, ich habe das Gefühl, es hängt teilweise auch damit zusammen, da wären wir jetzt wieder beim Privileg, oder vorher gesagt hat, wie Freude man halt zu arbeiten macht.
Ja, das hängt sicher damit zusammen, ja, ja, klar. Ich habe wirklich... Also, wie ich Ihnen schon gesagt habe, ich habe wirklich das grosse Privileg, dass ich wahnsinnig spannende Sachen machen darf. Und dass das mir extrem leicht fällt.
Mhm.
Und dass der Tag einfach zu kurz ist. Für alle die Themen wirklich auch noch zu bearbeiten. Mhm. Ja.
Was habt ihr das Gefühl, vielleicht um gleich in eine Stunde nach abzusenden, was habt ihr das Gefühl, was ihr für die ganzen verschiedenen Projekte Zeit aufwendet, also sie sind 80 Stunden.
Schon möglich.
Ja.
Ja.
Das ist wahrscheinlich eben auch
eine
Frage, die man mich nicht beurteilen kann, weil es eben so flüssig
also ist. Es ist sicher so, dass es phasenweise das ist.
Ja.
Generalversammlungen sind so im Frühling, oder? Das ist so eine sitzungsintensive Zeit. Und dann ist es durchaus, und dann kommen dann Strategie-Meetings und im Herbst kommen wieder Planungs-Meetings. Also dann
Weihnachtshäuser habt ihr wahrscheinlich auch einige.
Haben wir auch ein paar, genau.
Um sicherzustellen, dass keines von diesen Projekten zu kurz kommt, nehme ich an, müsst ihr irgendwelche Tools haben, müsst ihr euch das ein bisschen zurechtlegen, dass ihr nichts vergesst, sicher eine gute Kalenderführung. Wie macht ihr das? Was habt ihr da für Empfehlungen, was man kann machen, was einem hilft?
Ja, man muss wirklich diszipliniert planen.
Ja.
Und ich plane auch, ich plane auch Vorbereitungszeit.
Ja.
Dass es dann nicht passiert, dass ich dann für gewisse Themen keine Zeit habe, um mich genügend vorzubereiten. Also das braucht es, ja.
Mhm.
Das kann aber natürlich das Wochenende sein. Das ist dann so.
Genau, klar, ja.
Für mich, oder? Das ist gut möglich, oder? Dass ich dann sage, okay, ich gehe an die Konferenz oder ich gehe oder ich komme da noch irgendeine eine Zusammenkunft oder so und dafür arbeite ich halt dann am Wochenende. Aber, dann muss ich dann das aber auch entsprechend planen. Und ich glaube, es braucht halt gewisse Disziplin, wenn man das will. Wenn man doch will, verschiedene Sachen nicht, also gleichzeitig machen. Aber ich muss jetzt sagen, so immer habe ich es dann auch nicht im Griff. Also es kann dann schon mal eine Phase geben, wo ich dann vor lauter Enthusiasmus fast ein bisschen zu viel mache. Das muss ich schon immer wieder aufpassen. Das ist in der Tat so. Ich hatte auch eine Phase, wo ich mich fast ein bisschen überarbeitet habe. Ja.
Wie stellt man das sicher, dass man sich noch irgendwo abgrenzt oder schaut, dass es nicht passiert?
Also ich habe sicher, ich denke, man muss schauen auf der einen Seite, dass man vielleicht noch andere Interessen hat, die nicht alle berufsbedingt sind. Was sicher auch toll ist für mich, ist, ich habe eine schöne Familie, wo ich wieder spannende Sachen kann diskutieren kann, wo meine Söhne mit meinem Mann, die ganz andere Interessen haben, die ganz andere Rhythmus haben, die holen einem dann auch manchmal wieder oben, oder? Und sagen, weißt du was, ich glaube fast, du rennst da ein bisschen in die falsche Richtung. Das ist gut und es ist sicher auch gut, wenn man dann hören kann. Das war vielleicht auch nicht immer der Fall in meinem Leben, dass ich dann so gut gehört habe und dann habe ich es halt selber müssen spüren, oder? Wenn es einem dann ein bisschen einholt. Aber ich denke, ja, das ist das. Und ja, ich bin gerne Frust gewesen immer, Sport gemacht und Musik und eben Kunst ist etwas, wo einem auch viel gibt. Ja.
Ja, ich war dann mal im Club, ich glaube, dann ging es zum Manager, der zu viel arbeitet. Das ist, glaube ich, schon ein paar Jahre her, irgendwie 7, 8 Jahre oder so.
Okay.
Es ist, glaube ich, dann darum gegangen, dass...
das ist, glaube ich, sogar... das ist, glaube ich, aber ganz eine kritische...
Es ist darum gegangen, dass ein paar ehemalige CEOs der Selbsttod begangen
haben. Ja.
Ich weiß nicht, ob... Ja.
Also das kann man... Das ist ein heikler Punkt, weil ich glaube schon, dass man in so einem... Job kann eine Art wie reinrutschen, oder? Vielleicht, wenn man ein Umfeld nicht hat, das einem korrigiert und wo einem dann mal sagt, du, so geht es nicht. Oder wenn man etwas vorher erlebt, selber, was nicht gerade so weit kommt. Aber es ist vielleicht auch, wenn man sich doch überschätzt und doch, oder ich sage jetzt ein bisschen böse, oder? Dass einem Gier schon treibt. Und dass man das Gefühl hat, das wird man jetzt auch noch. Und das, ich glaube, dass man da schon kann, so in einen gierigen Prozess hineinkommen, wo man irgendwie eine Mischung zwischen wahrscheinlich materiellen Ansehen, Status-Prozess reinkommen, wo man irgendwie die Realität verliert und den Boden verliert. Also, da gibt es wahrscheinlich schon einige Situationen, ja. Absolut. Ich weiß nicht, ist das eine Charakterfrage? Ist das vielleicht auch einfach, dass es so eine Situation kann geben kann, wo...
Ja, das Gefühl ist schon sehr unterschiedlich.
Wieso, oder? Wenn alle Konstellationen, ich sage, Familie ist kein Anhaltspunkt mehr, das Geschäft läuft sehr schwierig, man hat aber schon sich wahnsinnig zum Fest rausgelernt, dass man nicht alles kann bringen kann, dann kann es wahrscheinlich passieren.
Das Gefühl ist zum einen, wieder ansprechend, eben durch den Hintergrund, durch den familiären Background und so weiter und so fort, bedingt, was hat man da für Sachen, die ihm noch auf den Boden zurückholen, die ihm vielleicht einen gewissen Reality-Check geben, wie es jetzt genau aussieht und was man vielleicht sollte und nicht sollte. Und zum anderen denke ich, ist das sehr, sehr unterschiedlich. Das ist wahrscheinlich wieder mehr Diskussion von mir Resilienz oder so, was halt die eine Person verträgt und die andere nicht verträgt.
Ja, das ist sicher auch ein bisschen, eine Konstitutionsfrage. Ja. Ja, absolut, ja. Und ich glaube, es ist in der Tat, also ich mache zum Beispiel auch ziemlich viel Yoga, ja. Also wo wirklich im Moment dann kann einem wirklich runterholen. Oder? Ja. Wo man irgendwie muss, ich sage jetzt der weltlichen Situation, die muss man loslassen, oder?
Ja.
Und das ist sehr ein heilsamer Prozess. Und wenn man das überhaupt nicht hat, irgendeine Möglichkeit, wo man dann das kann, dann wird es wahrscheinlich dann schwierig. Ja. Genau.
In diesem Podcast, den ich vorher angesprochen habe, diskutieren sie teilweise darüber, ob sie jetzt, also die beiden, die das moderieren, ob sie zuerst ihr Privatleben in den Kalender einschreiben, am Anfang des Jahres und am Ende des letzten Jahres, oder das Geschäftliche, wie zum Beispiel jetzt bei Baluas, bei SV Group und so weiter und so fort, bekommt ihr ja sicher Termine, die kommen wenn gegen Ende des Jahres oder wahrscheinlich schon viel früher, und dann schreibt man die ein. Wie macht ihr das? Schreibt ihr zuerst die privaten Sachen ein, dann bin ich in den Ferien, oder das ist vielleicht auch so eine Art Anker, dann bin ich einfach weg, dann bin ich in den Ferien, oder sind es die geschäftlichen Sachen?
Also, meine Meinung ist, dass man, wenn man ein Mandat wie Baluas in dieser Gruppe annimmt, dann muss man auf das, ich meine, dann wird man entschädigt, dann muss man auf das sicher Rücksicht
nehmen. Mhm,
klar, es gibt eine Möglichkeit, vielleicht zu sagen, können wir den Termin verschieben.
Ja.
Dann würde ich gerne eine Reise machen, oder das nutze ich. Das heisst, ich mache es eine Art ein bisschen parallel. So gewisse Schwerpunkte, wo ich vielleicht abmache, wo ich weiss, dann würde ich mir gerne eine Reise machen, und sonst muss ich mich diesem Mandat anpassen. Dann, faktisch heisst das, ich schreibe zuerst Business-Termin dann ein. Ich glaube, ich mache es aber schon so, dass es die wichtigen sind, die wichtigen Business-Termine, und dass ich nachher den Rest des Business um mein Privaten herum plane. Also es ist dann so ein bisschen Mix in dem Sinn. Ja.
Und vielleicht nochmal, um auf Tools zurückzukommen, habt ihr irgendwie neben dem Kalender Sachen, die speziell können helfen können, wenn man sich probiert zu strukturieren? Sei das, oder mit etwas, wo ihr speziell zusammenarbeitet, nicht wirklich.
Nein, nicht wirklich. Nein. Ich brauche einfach die technologischen Mittel, oder, die ich immer dabei habe. Kalender, Job, was man alles für Finanzen hat. Ich bin da flexibel in der Anwendung. Wenn mir jemand irgendein Mittel zeigt oder eine Software zeigt, die besser ist, dann nachher wechsle ich. Da bin ich gerne auch offen. Ich glaube, es ist gut, wenn man wirklich an vielen verschiedenen Orten arbeiten kann. Von dem her, alles, was in Clouds ist, was überall zugreifbar ist, was im Internet ist, hilfreich. Also das ist natürlich ein riesen Vorteil, oder? Früher hat man sich fast zu Tod geschleppt. Ja. Hat übrigens auch damit zu tun, dass man dann meistens mit dem Auto gehen musste. Ja. Wenn man alle die Ordner dabei haben wollte, die man da musste, zum also Sitzungen gehen. Und heute hat man da so ein schönes, schmales Ding, wo man die Handtasche
tun kann. Ja, sehr komprimiert.
Und hat aber hat viel mehr Informationen dabei als hier und ist auch viel besser organisiert. Und da kommt es auch ein bisschen auf die Firma drauf an, oder? Auf welchen Plattformen das man ist.
Aber
wie dass man kollaboriert. Ja.
Aber es hängt einfach schon sehr viel zusammen, tatsächlich mit, nicht unbedingt, ob jetzt man das zulässt oder das, sondern tatsächlich, also jetzt so eingeschätzt oder auf eine Art die Antwort erwartet, dass man eine gewisse Disziplin hat, eine gewisse Ordentlichkeit.
Ja, das muss man.
Ja.
Das muss man. Also ich habe auch nicht mehr ein fixes Sekretariat. Oder?
Yeah.
Ich mache viel selber, aber man kann auch viel selber machen. Also natürlich ist man vielleicht auf ein Verwaltungsratssekretariat angewiesen, wo einem unterstützt. Aber das ist bei den heutigen Plattformen und Möglichkeiten, die man hat, ist das auch einfach. Oder, ja, man muss es irgendwie machen und man muss schauen, dass es dann auch vorhanden ist. Aber ich brauche in dem Sinne auch nicht mehr wirklich ein Sekretariat. Ein bisschen etwas macht mir die Handelskammern, aber
ja, ja, man muss ja dann auch immer Koordination mit dieser Person, mit dieser persönlichen Assistenz oder wie es ja immer aussieht, muss ja auch noch immer stattfinden, was dann je nachdem wieder eine zusätzliche Bürokratie schafft.
Ja, genau. Ja. Absolut.
Das wären jetzt wahrscheinlich mehr die Events, wo nicht irgendwie Verwaltungsratssitzungen sind, zwar Netzwerkaperos. Ihr habt sicher etliche Erfahrungen mit Netzwerkaperos und so weiter und so fort und auch diesen Events. Zuerst einmal, habt ihr die Netzwerkaperos, oder wie man es immer nennt, habt ihr die gern?
Ich komme immer auf Verpflegung.
Ja, das ist ja.
Und vor allem natürlich auf die Leute, die man trifft. Die können extrem spannend sein. Ich muss sagen, die gehören dazu.
Ja.
Das ist etwas, wo man zu einem gewissen Grad muss machen muss.
Ja. Also man kommt nicht drum herum.
Nein, ja. Da täuscht man sich, wenn man das meint. Ich bin aber sicher mit der Erfahrung wird man selektiver, oder? Ja. Weil man dann auch weiss, vielleicht was mehr bringt, was einem weniger bringt. Das ist aber, hat wahrscheinlich auch mit der persönlichen Konstellation zu tun, was dann genau das ist. Aber ich glaube, das ist schon wichtig, dass man sich vernetzt. Mhm. Also heute klar, man kann heute auch gewisse Sachen auf Social Media machen, aber die physischen, es geht nicht an physischen Meetings vorbei. Und ich glaube, man muss sich halt auch bemühen, oder? Wenn man, ich weiß nicht, jeder hat wieder eine andere Konstellation. Manchmal ist es sich selber vermarkten, aber häufig ist es auch irgendwie das, was man macht, die Tätigkeit, sei es die Produkte, sei es das Image, sei es, und das. Also da kommt man nicht dran vorbei. Das gehört halt zum Einsatz, wo man hat, wenn man in diesem Mandat ist oder in diesen Positionen ist, wo gewisse Verantwortungen sind von den Unternehmen.
Was macht ihr, wie geht ihr damit mit unangenehmen Begegnungen oder Leuten, die ihr vielleicht trefft, die ihr jetzt nicht wahnsinnig Lust drauf hättet, je nachdem, was macht ihr?
Das gehört auch zum Leben. Das gehört auch zum Leben. Man muss
das Beste daraus machen.
Ja. Ja, man muss manchmal auch den Grind anheben. Also es ist, das ist in der Tat so. Also, abgesehen davon, dass, was heisst unangenehme Begegnung, oder? Wenn einem jemand kritisiert, ja. Entweder sei es einem selber oder der Firma, dann muss man vielleicht sogar gut zulassen,
ja.
und das ausnutzen, oder? Dass man das überhaupt erfährt. Das ist für mich immer wichtig gewesen.
Teilweise gibt es ja mehr auch einfach sehr gesuchte Gespräche oder ein spezielles Ambiente und nicht halt wahnsinnig natürliche Gespräche. Es ist sicher unterschiedlich, würde ich sagen.
Ja, also klar. Ich sage, man mag mir nicht alle Leute gleich. Und einmal denkt man, wow, jetzt habe ich den ganzen Abend nur müssen Nonsens irgendwie reden oder einfach ein Smalltalk machen und das hat mir jetzt gar nicht gebracht. Das gibt es eben darum, also von dem lernt man ja dann. Ich muss jetzt sagen, für mich persönlich, es gibt so viele Leute, die einem etwas Interessantes erzählen können. Oder wo etwas Interessantes. Das ist vielleicht auch eine Einstellungsfrage, oder? Wenn man natürlich nachher das Gefühl hat, man sei sowieso der Beste, oder?
Ja, dann wird es schwierig.
Dann ist klar, dann ist es überall langweilig.
Ja, also definitiv
alle Leute überall mühsam.
Haben ihre Geschichte. Es kommt, glaube ich, oftmals so darauf an, wie man fragt, ja.
Ja.
Was ich bei so einem Netzwerkaperos aber immer habe, ist, also ich kann dann immer noch mal essen, weil es gibt immer, ich bekomme immer zu wenig zu essen. Und es gibt dann immer die kleinen Häppchen, weil es extrem schwierig ist, zum ersten Mal schön zu essen. Und für das man da genug hat, oder immer wenn man halt relativ viel vielleicht isst, ist es relativ schwierig, da genug zu essen zu bekommen, finde ich auf jeden Fall.
Okay, okay, das gebe ich mal meinem Catering-Unternehmen weiter.
Ja, ich weiß nicht, wie das, ich weiß nicht, ob man das Netzwerk hat, wo ich war, im Kursaal zum Beispiel, wird das halt immer vom Kursaal organisiert. Aber die SV-Gruppe macht das sicher auch selber oftmals.
Ja, ja, klar. Ja.
Wie wird man zum Beispiel bei der SV-Gruppe Verwaltungsrätin?
Okay. Das ist die Frage, die ich mache. Heute sind Besetzungen von Verwaltungsratsmandat dunkt es mich viel bewusster als früher, ja, werden die gemacht. Und zwar, ich glaube, man überlegt sich heute, oder mindestens dort, wo ich in der Verwaltungsrat bin, ist das so, man überlegt sich viel mehr, was braucht es eigentlich in diesem Verwaltungsrat. Das hängt ab von der Größe der Firma, von der Branche etc. Aber das hängt vielleicht auch von einer Phase ab in der Firma, wo man gerade hat, oder wo man vielleicht spezielle Herausforderungen hat strategisch. Und dann versucht man den Verwaltungsrat in die Richtung zusammenzusetzen, dass die Firma möglichst gut profitiert.
Ja.
Und dass das, klar, man muss auch im Team muss man irgendwie funktionieren, wenn das völlig andere Vorstellungen von der Zusammenarbeit sind, dann bringt es dann auch nichts, oder? Wenn man einfach nur auf die Hintergründe und auf die Kenntnisse schaut. Aber bei der SV-Group sind wir genauso auch am Überlegen, welche Fähigkeiten, welche Kenntnisse sollten wir haben. Und dann kann es sein, dass wir welche Diversität, oder welches Alter, welche geografische Regionen. Und dann kann es sein, dass wir, wenn wir selber merken, wir haben eine zu wenig gute Möglichkeit, das selber zu rekrutieren, dann gehen wir mit jemandem auf die Suche, der das extern macht, also sprich mit irgendeinem Headhunter, der uns da unterstützt. Aber man kann sich auch melden. Ja. Man kann sich auch melden. Bei der SV-Group ist es jetzt gerade so, die SV-Group hat eine wunderbare Geschichte, hat wunderbare Werte. Und da gibt es in der Tat immer wieder Leute, die sich sehr dafür interessieren.
Die SV-Group ist ja 1914 von einer Frau gegründet worden als NPO.
Genau. Ja. Es ist damals ist es eigentlich kein Privat. Es war ein Verein gewesen, übrigens. Ja. Und das war kein Privat, das ist nicht privatrechtlich ausgerichtet gewesen, oder nicht auf die private Wirtschaft, sondern auf die Soldatenstube. Mhm. Die haben ja am Anfang im Ersten Weltkrieg hat sie Soldatenstube wollen machen, dass die Soldaten gesünder können essen.
Ja.
Und sie hat aber doch auf der anderen Seite auch versucht, eine effiziente Organisation anzubringen. Und sie hat alle Frauen angestellt, die dann das gelernt haben, die gelernt haben, einen Betrieb führen.
Das ist eigentlich sehr, sehr spannend und speziell zu dieser Zeit.
Sehr speziell, ja. Ja. Und sie hat es nachher aber auch geschafft, nach dem Ersten Weltkrieg in der Privatwirtschaft Fuss zu fassen und hat dann können. Damals sind auch so die sozialen Themen gross, also sind stark integriert gewesen. Also man muss sich vorstellen, das hat dann damals auch die Haie nicht immer so cool ausgesehen von in diesen Fabriken, oder? Und dann hat man auch gewisse soziale Angebote hat man geschafft. Entweder die Beratung, zum Beispiel Budgetberatung, oder
ja.
So wie ich weiss, hat es auch Standorte gegeben, wo die Leute sich länger aufhalten können. Also nicht nur gerade zum Essen, sondern wo man irgendwie noch, weiss auch nicht, sich getroffen hat, noch etwas gemacht hat, wo man dann nicht, ja, wo vielleicht die Heim Probleme waren. Und das ist in der Tat eine wunderbare Geschichte. Das war eine sehr spannende Frau gewesen, sehr viel geleistet. Die ist auch mit sehr viel Energie beehrt gewesen.
Also ja,
die hat super, ja, unglaublich. Und das, ja, das ist spannend. Das ist spannend. Es ist vielleicht auch eine Konstellation, es ist heute eine Stiftung, das hat dann zwischendurch einer von den Präsidenten hat dann das in die Wege geleitet, so, und durch das, und die Stiftung ist, hat einen philanthropischen Zweck auch, ist auch die Hüterin von der Wert. Mhm. Und das ist eine Konstellation, wo viel fasziniert.
Mhm. Also habt ihr eigentlich übergeordnet in einer Stiftung mit einem Stiftungsrat?
Die Stiftung oder hält die Aktien.
Ja, genau.
Also die tut klar, sie tut dann den Verwaltungsrat auch wählen. Das heisst, man muss da auch eine gewisse Diskussion miteinander führen, logisch. Mhm. Aber sie ist sonst hauptsächlich philanthropisch. Also sie kommt Dividenden über, oder?
Ja.
Und gibt die Dividenden Projekte, die wohltätige Projekte sind im Bereich Ernährung.
Ja, und das ist aber, Thema. Wie heisst sie, das ist die SV-Stiftung?
Ja, das ist die SV-Stiftung, genau.
Der Verwaltungsrat von SV-Group ist ja relativ klein, es sind nur irgendwie 5 Mitglieder.
Wir sind 6 Mitglieder, und weil 6. Der CEO ist gleichzeitig Delegierter.
Ja.
Das ist im Moment... Ist das die Konstellation, dass wir das 6. Mitglied der CEO ist. Und das schwankt so, wir sind schon 5 gewesen, wir sind schon 7 gewesen, also okay. Schwankt das ein bisschen um die Zahl herum. Und es ist auch eine Ausnahme, dass der CEO Delegierter ist und auch im Verwaltungsrat ist.
Mit Stimmrecht.
Mit Stimmrecht, ja.
Ja. Was sind die Herausforderungen von so einem Board heutzutage?
Ich glaube, die Herausforderungen, also die Spezialität, die wir ja haben in der Schweiz, ist, dass ein Board immer mehr Verantwortung oder auch ja, schon länger mehr Verantwortung hat, als das sonst der Fall in der Welt ist. Also man tut in der Schweiz tut man den Boards relativ hohe Verantwortung geben, also die Strategie, die sie müssen, also ja, im OR, sogar Geschäftsführung, ist ein Board zugeordnet, oder, wo sie dann delegiert.
Mhm. Also eigentlich nicht so wie in Deutschland mit dem Aufsichtsrat.
Ja, genau. Und das wird immer anspruchsvoller. Mhm. Also man hat Governance-Themen, man hat Legal-Themen, man hat heute starke Risikothemen, wo einfach immer komplexer und anspruchsvoller werden. Jetzt auch im Bereich, also zuerst mal finanzielle Berichterstattung, aber nachher auch nicht finanzielle Berichterstattung, wo es jetzt nochmal einen rechten Schub gibt an Verantwortung, an Tätigkeit, die man muss machen muss, im Bereich Nachhaltigkeit, im Bereich soziale Verantwortung. Das ist wirklich anspruchsvoll geworden im Verwaltungsrat. Ja.
Wenn jetzt jemand in so einen Verwaltungsrat möchte kommen, was würdet ihr denen anraten? Kann man das überhaupt planen oder geht das gar nicht?
Das planen in dem Sinn kann man das nicht.
Ja.
Weil das ist so ein bisschen wie jeder Job, also ausser man gründet eine eigene Firma und dann weiss man ist jetzt CEO oder man ist jetzt da verantwortlich. Aber sonst kann man das wie jeder Job kann man sich natürlich bewerben, man kann sich darum kümmern, aber meistens wird ein Verwaltungsrat aktiv, wo jemand anderes sucht. Mhm. Oder?
Genau, also darum, dass mit dem Bewerben ist ja oftmals schon in der ausgeschriebenen Position.
Nein, das ist genau. In der Tat so, ja. Also das weiss man auch nicht immer, oder? Genau. Weil das wird nicht immer kommuniziert, ob es jetzt einen Wechsel gibt, sondern das wird dann einfach auf GV angekündigt. Es gäbe jetzt Wahlen und es wird jemand, ja, das ist in der Tat so. Ich glaube, es ist wichtig, heute ist es wichtig, dass man sich weiterbildet.
Mhm.
In dem Bereich, dass man lernt, was Governance-Themen sind. Ich glaube, das ist in der Tat wirklich anspruchsvoller geworden. Und ja, wir tun auch natürlich durch das, was wir für Anforderungen setzen an die Unternehmen und was wir alles wollen, dass die Unternehmen auch noch sollten, neben ihrer Geschäftstätigkeit bieten, oder? Ist es so, dass es nicht mehr so einfach ist, dass man also das ist nicht mehr so locker, oder? Dass man in einem Verwaltungsrat einfach sich so ein bisschen trifft und dann gut essen, sondern dass man wirklich, also man muss schauen, dass man die Duties erfüllt, die man da hat und die Vorschriften einhaltet.
Ja.
Ja, das ist, und darum ist es sinnvoll, dass man eine Ausbildung macht.
Ja. Wie wichtig ist das Beziehungsnetz?
Beziehungsnetz, also das ist durch in der Wirtschaft, also wir haben vorher von der Netzwerkkappe geredet, das ist wichtig, oder? Dass man sich vernetzt. Ich meine, oder, wie will sonst jemand erkennen, dass man vielleicht fähig wäre, neu mit einem Job zu machen, oder? Wenn man nicht irgendwie schaut, dass man das weiss.
Ja.
Und man muss halt die Kanäle, wo dann das überall sichtbar wird. Also ich rate Leute, die mich einmal fragen, wie wird man Verwaltungsrat, rate ich auch zu einem Headhunter und sage, du willst das.
Ja.
Weil immer mehr, also läuft es auch so, eben weil man die Boards professioneller besetzt, will, muss, und darum kann es auch dort sein, es ist auch das persönliche Netzwerk, es ist das soziale Netzwerk, es ist ja, man muss einfach schauen, dass man bekannt ist mit für das, was man macht, oder ja. Für die Fähigkeiten, ja, dass man kann,
ja.
Man kann überhaupt in die Positionen kommen. Es ist sehr ähnlich geworden, ja. Wie sonst dann,
zum also, anderen Job. Also, tu Gutes und sprich darüber.
Ja.
Ja.
Ja, genau.
Ich möchte gerne noch mal ein bisschen auf die Baloise zurückkommen. Baloise hat vorher, oder so wie ich es vorher habe gesehen, rund 7600 Angestellte. Jetzt so vielleicht zum Start, was ist die Strategie von Baloise in der beruflichen Vorsorge?
Also, ich weiss jetzt nicht genau, was Sie da dazu gerne wissen, weil ich kann nicht von der Strategie, von der zukünftigen Strategie, kann ich nicht
reden. Ja, das nehme ich an, ja.
Genau, und sonst müssen Sie schauen, was Produkte sind, oder? Baloise bietet immer noch Vollversicherungen an. Ja.
Mache ja nicht mehr so viel.
Was wieder ein bisschen zunimmt, was immer zu Zeiten von guten Anlagesituationen abnimmt, oder? Ja. Weil man dann natürlich die Verzinsungen, die man dort dann überkommt, zu tief findet. Und dann begibt man sich mehr ins Risiko.
Mhm.
Aber there is no free lunch. und darum gibt es im Moment wieder eher einen Weg zurück. Und da gibt es aber natürlich auch sehr differenzierte Modelle, wo man die Produkte, ich glaube, Baloise ist da ausgesprochen gut unterwegs, auch zum auf den Kunden eingehen, um auf ein KMU eingehen, um die spezielle Situation können abdecken. Also das ist etwa das, was ich glaube,
kann dazu sagen. Ja, klar, ja. Was ist die grösste Konkurrenz von Baloise?
Das kann man so eindeutig glaube nicht sagen.
Kommt wahrscheinlich auch auf
Bereiche drauf an. Das kommt das Produkt drauf an, ja. Genau. Ja. Also im Lebensbereich ist Swiss Life gross, ja. Oder?
Wo auch Vollversicherungen hat?
Nicht mehr.
Ja. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich habe es eben gemeint.
Aber natürlich, klar, das gibt grosse Versicherungsgruppen, oder, wo sehr in den Sachversicherungen sehr grosse Konkurrenten sind.
Und auch im Bankengeschäft sind es wahrscheinlich wieder andere.
Sind sie, ja, das ist, also da sind wieder ganz, also kommt ganz darauf an, in welchem Produktbereich, aber das ist eine Regionalbank, wo sehr gut verankert ist. Der Vorteil, den man hat in der Baloise, ist, dass man das Versicherungs- und das Bankgeschäft kombinieren kann. Gerade im Leben, oder, ist dort natürlich dann die Möglichkeit, auch andere Instrumente, Anlageinstrumente können zu diskutieren. Und das macht man immer besser. Das ist sicher ein Wettbewerbsvorteil, würde ich jetzt sagen, von der Baulose. Ja.
Da werde ich auch keine Antwort bekommen, aber ich stelle die Frage gleich. Ist ein Zusammenschluss mit der Helvetia ein Thema?
Ja, da kann ich nichts dazu sagen, genau.
Das habe ich so
erwartet. Aber da hat man genug, glaube ich, können lassen in der Presse zu.
Ja, ja. Was sind die Erwartungen jetzt nicht von euch persönlich, sondern von Seite Baluas an die Politik? Das ist ja...
Also ich weiß jetzt nicht, in welchem Bereich sie ansprechen. Ja. Das ist natürlich das ist ein relativ breites Thema. Ich weiß auch nicht, ja. Also man muss ganz sicher die Altersvorsorge lösen jetzt, ja. Oder? Weiss nicht, was sie noch... Also man hat jetzt sehr stark auch in der Presse lesen können, dass im Immobilienbereich schwierig wird, wenn man da so restriktiv handhabt,
ja.
Und dass man nachher nicht mehr bereit ist zu investieren. Das ist in der Stadt bei uns in der Schweiz, ist das langsam ein Problem, wird zwar anders dargestellt, aber es ist so. Also, wenn die Investoren keine Motivation mehr haben und keine, eben, das ist Unsicherheit, das ist eine Renditenfrage,
ja.
Und wenn man da das Gefühl hat, wir können das alles regulieren, dann ist man auch völlig auf dem falschen Pfad. Ja. Und ich glaube, wir haben ein gutes Beispiel in der Stadt Genf, was dann eben genau zu Mangel an Wohnungen führt und dann das natürlich die Preise wahnsinnig aufgetreibt, der Leerstand tief ist. Da verstehe ich nachher nicht, dass man da immer noch weitermacht und andere Städte jetzt auch noch nachzieht.
Sonst kommen wir noch zu einem anderen Thema, und zwar als Präsidentin von Handelskammern. Wie kann man sich die Tätigkeit vorstellen? Also ich stelle mir das als sehr politische Tätigkeit vor, aber wie sieht es in Realität aus?
Ich glaube, es kommt darauf an, wie eine Handelskammer positioniert ist, ja. und wie da die Aufgabenteilung gemacht wird. In Zürich, also ist, muss man einerseits sagen, im Vergleich zu zum Beispiel zu unseren umliegenden Ländern, haben wir in der Schweiz keine obligatorische Mitgliedschaft von Unternehmen in einer Handelskammer. Das ist zum Beispiel in unseren Nachbarländern nicht so, insbesondere in der Dachregion. Und dadurch hat man eine Art eine Wettbewerbssituation auch mit anderen Verbänden, die eine politische Schnittstelle oder eine Tätigkeit anbieten, die eine politische Schnittstelle ist, oder also, beziehungsweise eine Schnittstelle zwischen Politik und Wirtschaft, zum Beispiel jetzt im Sinn. Für die Handelskammer. Das Präsidium ist, je nachdem, wie die Handelskammer positioniert ist, ist eher im Hintergrund oder kann relativ stark politisch im Vordergrund sein. Ja. In Zürich ist es eher im Hintergrund.
Okay.
Der Direktor ist immer der, die Direktorin jetzt in den letzten 10 Jahren, jetzt hat es gerade gewechselt, ja, ist eigentlich die Person, die visibel ist für die Handelskammer und die auch eher eine Person ist, auch in der Vergangenheit, schon lange, die auch eher versierter ist, im Sinn vom politischen Prozess kennen. Das heisst, der Präsident oder Präsidentin ist dann eher aus der Wirtschaft gekommen und hat eher die Stimme von den Unternehmen, von der Wirtschaft vertreten.
So kombiniert
sich und das. Und hat dann das eingebracht, oder? Hat dann dort gesteuert im Hintergrund. Und ist weniger. Aber es gibt durchaus Handelskammern, wo der Präsident oder Präsidentin auch sehr stark auftritt, wie zum Beispiel in Basel, wo man eine Nationalrätin als Präsidentin hat.
Genau.
Elisabeth Schneider. Also das hängt ein bisschen von dieser Konstellation ab. In Basel war es auch immer so, dass der Präsident sehr visibel war.
Ja.
In Zürich ist das nie so gewesen.
Ja.
Und das hängt auch ein bisschen davon ab, wie man zusammenarbeitet, Direktor und Präsident und das Präsidium. Natürlich kann man sich auch gut ergänzen und wir müssen für die Stimme der Wirtschaft kämpfen, oder? Mhm. Und kann da auch als Zweite durchaus eine Wirkung haben. Es ist halt einfach so, dass wenn man sehr aktiv an der Front ist, dann ist der Aufwand auch relativ gross, weil es braucht sehr viel Kommunikation, das braucht dann teilweise auch sehr schnelle Reaktionen auf irgendwelche politischen Geschehnisse, ja, und so. Und dann ist man quasi am Pace von der Politik, ja, ausgesetzt, oder? Und dann muss man dann schauen, dass man das auch handeln kann.
Mhm. Wie sieht die tagtägliche Arbeit aus? Also, tut ihr zum Beispiel auch viele Firmen besichtigen, mit Unternehmen diskutieren, was die Bedürfnisse...
Das Zweite so, Erstere ist ein bisschen weniger. Ja. Ab und zu, ja, mache ich das sehr gerne, weil nur das zeigt einem dann auch, was die Bedürfnisse, genau, sind. Aber diskutieren mit Unternehmern oder Exponenten, das können auch mal andere Verbände sein. Ja. Ich bin ja auch im Vorstand von der Economie Suisse, durch das, dass ich Präsidentin bin von der Handelskammer. Dort trifft man dann sowohl Unternehmer als auch, ja, Vertreter von Verbänden. Und das ist wichtig, dass man das immer wieder diskutiert. Also wie soll man an Themen herangehen, was ist wichtig, wie soll man etwas vertreten. Ja. Und dann ist es, wie gesagt, in meiner Funktion ist es nicht so, dass ich jetzt da täglich intensivst im Kontakt wäre, sonst könnte ich das ja gar nicht machen. Sondern das ist es mehr strategische Arbeit.
Ja.
Also tun wir jetzt zu dem Thema eine Position entwickeln, okay, wie wird die Position sein, das wird dann diskutiert, es gibt Foren, es gibt einen Ausschuss, es gibt einen Vorstand, wo man dann vielleicht Beschlüsse fasst oder dazu. Also das ist mhm, eher auf einer strategischen, ja, Ebene. Ja.
Gibt es auch Dienstleistungen, die ihr anbietet, zu Handel vor Wirtschaft?
Ja, ja. Die Handelskammer hat eine Delegation vom Zoll oder, ja, von SECO schlussendlich, wo Exportpapier könnte gemacht werden. Also überall dort, wo es kein Freihandelsabkommen gibt, braucht man Ursprungszeugnis. Und die Handelskammer stellt die Ursprungszeugnisse aus. Das nimmt ein bisschen ab. Wir sind aber auf der anderen Seite politisch auch dafür, dass es Freihandelsabkommen, ja, gibt. Und dann macht man eine sogenannte Garniata. Das sind dann Papiere für etwas, wo man in ein Land mitnimmt und wieder zurücknimmt. Mhm. Also dass man keine Verzollungen und keine Versteuerungen muss machen.
Das wäre zum Beispiel bei Messen oder so.
Messen, ja, oder das könnte aber auch Wettkämpfe sein oder, ja, Konzerte. Oder, also das berühmteste Ding, das wir immer sagen, ist der FIFA-Pokal, oder,
ah, ja,
wo von Zürich einmal wieder ins Ausland und wieder zurück muss. Und da, dass man dort nicht muss Zoll zahlen, das machen die Handelskammer. Sennige Papier ausstellen. Und dann gibt es aber noch so ein bisschen kleinere Dienstleistungen, die die Handelskammern anbieten. Das sind manchmal Plattformen, man ist auch an einem Schiedsgericht ist man beteiligt. Das haben die Handelskammern früher alles selber gemacht. Das ist aber heute ausgelagert in eine Firma, die man zusammen mit den Anwälten gemacht hat. Da hat man so ein bisschen verschiedene Dienstleistungen noch. Und ansonsten ist es hauptsächlich eine wirtschaftspolitische. Mhm. Also eine Vertretung quasi von der Wirtschaft, von ihren Anliegen in die Politik. Mhm. Das ist eine Schnittstellenfunktion.
Wie blickt ihr in dieser Rolle auf die eher rot-grüne Entwicklung in der Region Zürich oder in der Stadt Zürich, in der Zürcher Politik und damit verbunden irgendwo auf die Entwicklung der Wirtschaft?
Es ist in der Tat ist es schwieriger, ja, geworden. Ich glaube, ich kann dort auch nicht, wo wir vorher in der Diskussion schon mal gsi sind. Was mich stört, ist eigentlich weniger der Anteil in der Politik als die Unfähigkeit, aufeinander zuzugehen. Mhm. Und durch das wirklich, also die harten Fronten und durch das. Das andere ist die Haltung, oder dass man das Gefühl hat, man gehöre gar nicht zu der Wirtschaft.
Ja.
Man sei eigentlich gar nicht Mitglied, oder man sei, die Wirtschaft sei jemand anderes. Dabei ist eigentlich jeder ist irgendwo Teilnehmer von dieser Wirtschaft.
Also eine ein bisschen arrogante Haltung.
Ja, oder ob es arrogant ist oder ob es, wie sagt man, ich wollte mich einfach nicht damit befassen. Ja. Oder ob es eine Frage ist von der Bildung oder ob es eine Frage ist von der Haltung, einfach wo man muss, ich weiß auch nicht, Kontrahent haben oder ich verstehe es nicht, ja, dass das so zugenommen hat, ja, gut, dass man der Wirtschaft so viel
Also jetzt fühlt es sich schon etwas, wo vielleicht eher noch die alte Generation noch von SP anders hat gesehen. Bin mir nicht sicher, aber...
Ich weiß nicht, ob es eine Generationenfrage ist oder ob es... Aber ja, doch, es hat vielleicht etwas.
In Bezug auf gewisse Positionen würde ich sie, die jüngere Generation teils, jetzt sind wir eine Generation, die aus der USA kommt, was auch immer, schon in der radikalere Position als noch vorher vielleicht Daniel Josic oder im Kanton Bern der Herr Stöckli. Und wo die Wirtschaft halt stark als Gegner sieht, teilweise wahrscheinlich auch der Kapitalismus abschaffen will, und da ist es natürlich schon wahrscheinlich schwierig zum diskutieren und einen gemeinsamen Nenner finden.
Ja, das ist so. Das ist in der Tat so. Ja. Also es ist etwas, wo einen beschäftigt, im Sinn von, dass man nicht mehr selber dann für gewisse Situationen Verantwortung übernehmen. Ja. Man sieht es zum Beispiel in der Altersvorsorge auch, da gibt's dann aber auch auf der Seite von der Wirtschaftsvertreter oder gibt's Selbstständige, oder wo sagen, ja, jetzt muss ich am Schluss von der AHV leben, ja, wenn du das ganze Leben nie alles dein Geld ausgegeben hast, ja. oder dann klar, es kann ja passieren, dass einem halt einfach nicht gut gegangen ist, oder, und dass man da völlig zwischen den Abend ist, aber für das haben wir ja Auffangnetz. Aber dass man nicht mehr Verantwortung übernehmen will, für sich selber oder für die Situation, und dass man da immer das Gefühl hat, der Staat oder die Firmen, die Wirtschaft, löst das alles. Also auch im Bereich Nachhaltigkeit, oder? Dass man nicht merkt, dass die Unternehmen vorausdenken, dass die eine Strategie haben müssen, dass die ja noch existieren. Klar, es gibt überall schwarze Schafe.
Also, ja, definitiv.
Ich glaube, kürzlich habe ich mir überlegt, während Corona hat man die Unterstützungsgelder bekommen in den Firmen, die relativ schnell, sehr unbürokratisch und unglaublich gut ist das ja in der Schweiz gelaufen. Und da hat sie dann einen Teil, ich weiß nicht, ist es eine einstellige oder sogar schon eine zweistellige Prozentzahl von Anzahl, glaube nicht Beträge, von Unternehmen, die beschissen haben. Ja. Das sage ich jetzt mal ganz plakativ, oder? Und das scheint ein Anteil zu sein von Leuten, die einfach nicht verantwortlich sind. Mhm. Wo dann aber in der Wirtschaft. Und die zitiert man dann immer. Immer zieht man die an, oder? Die zahlen zu wenig, die lassen Dreck raus. Und alle anderen, die aber versuchen, dort eine gute Rolle zu spielen, so gut sie können auch, oder? die sieht man nicht und man stellt immer nur auf den Prozentsatz. Und ich könnte mir noch vorstellen, dass das noch in anderen Bereichen auch so ein Prozentsatz ist, oder? Dass es auch bei den Umweltsündern etwa so ist, oder? Dass es vielleicht dort ist sogar noch weniger bei den Lohnsündern. Und dann tut man das immer tauschen, tut man immer auf die ganze Wirtschaft richten. Und das ist das, was ich glaube, das ist Sorgen am eigenen Ost, ja. Oder? Von der linken Seite. Und die nicht mehr wollen, da auf jemanden zugehen oder gewisse Verantwortung selber übernehmen.
Ja. Ja. Und der Ruf immer nach dem Staat oder die zunehmende Staatsquote, das alles der Staat so lösen.
Ja, das ist also, ich finde das heftig. Ja. Und das hat recht stark zugenommen mit der Corona-Thematik, weil da hat halt der Staat relativ grosszügig schnell Lösungen geboten. Hat auch viel reguliert, muss man fairerweise auch sagen. Also hat sehr stark eingegriffen, oder, in die ganzen Strukturen. Was vielleicht auch etwas ist, wo man irgendwie, ich weiß auch nicht, ein bisschen angefangen hat zu akzeptieren, was auch nicht so gut ist, oder?
Ich glaube, was auch oft vergessen wird von linker Seite wahrscheinlich, ist, dass das komplett ignoriert wird, dass die Wertschöpfung eigentlich, dass der Staat keine Wertschöpfung, also wenn er sagt, ja, Lehrer tun doch auch Wertschöpfung erbringen, ja klar, aber im Normalfall erbringt der Staat keine Wertschöpfung.
Nein. Das ist cool.
Und das wird ja irgendwie auch komplett verneint, dass irgendwie die Wertschöpfung in der Privatwirtschaft entsteht und nicht beim Staat. Und
absolut.
Das ist irgendwie auch so eine schwierige Diskussionsgrundlage, wenn das jemand komplett verneint, ja, wie man da weiter diskutieren
will. Also, man muss vielleicht dem mal erklären, was Wertschöpfung ist und nachher sagen und dann quasi das herleiten, oder? Woher dann die Mittel dafür kommen, ja? Und dann merkt man dann vielleicht schon, dass das der Staat ist. Und das ist schon eine Problematik, dass unsere Staatsquote recht stark zugenommen hat. Und dass darum die Haltung dass quasi nach höherer Löhne geschraubt wird, aber gar nicht gemerkt wird, dass man ja hinten dran muss mehr Steuern reinnehmen, genau. Dass man das überhaupt, oder die Gebühren erhöhen. Und dass einem das ja dann auch wieder betrifft. Aber das ist, ja, das, ich meine, da sind wir bei der Diskussion 13. AHV, oder?
Genau, wo irgendwie eine Finanzierung für etwas komplett unklar ist, aber irgendjemand soll es mal definanzieren, aber man macht es einfach mal.
Ja, genau.
Das ist schon speziell.
Das ist sehr speziell, ja.
Und ist irgendwie auch beängstigend, zum nicht gewissen.
Ist absolut beängstigend. Es ist komisch, oder, dass jeder sonst in seinem eigenen privaten Haushalt kann er das ja sehr gut überlegen, oder? Ich habe das Geld, ich kann das ausgeben, während dem ich sage jetzt staatliche Leistungen, da hat es wirklich einen Preis dahinter, ja. Das merkt man nicht. Und je stärker, dass man die Umverteilung macht, desto schlimmer wird es, oder?
Ja. Ja, und jetzt auch, ja, bei 13. AHV frage ich mich teilweise, ob jetzt die ältere Generation zum Teil sich einfach jetzt da halt realisiert hat, die 13. AHV, da bekomme ich 13. AHV, aber total vergisst, wie die eigentlich finanziert wird. Und für die jüngere Generation wird es halt immer schwieriger, glaube ich, weil die Älteren gehen halt einfach mega abstimmen, sind der jüngeren Generation zum Beispiel, was das anbelangt, halt komplett überlegen. Ja, schwierig, ja.
Ja, das ist schwierig, ja. Die Jungen zahlen mit Sicherheit. Ich glaube, wir haben extrem hohe Herausforderungen und brauchen wahrscheinlich noch relativ viel Mittel für zwei Themen. Das ist die Umweltfrage und das ist leider in der heutigen Zeit auch wieder die Sicherheitsthematik. Und man vergisst, dass dann das auch sehr viel Mittel braucht, oder? Und dass man einfach schauen müssen, dass man da nicht überbordet an einem Ort. Und das machen wir im Moment mit dieser Altersfrage. Und ich habe das Gefühl, bei den älteren Leuten hat es schon auch viele, die sich dieser Situation bewusst sind, die selber Verantwortung übernehmen, die sagen,
ja.
Also man sollte es nicht jetzt über, obwohl es vielleicht vielleicht gibt es noch den einen oder anderen, wo das noch vielleicht noch brauchen können, oder? Mhm. Also man muss sich schon bewusst sein, es gibt natürlich Leute, die das wirklich dringend brauchen.
Also ja, das verneint ja, glaube ich, niemand. Das sagen, glaube ich, fast also von links bis rechts alle, dass es denen muss man helfen, die brauche ich. Hey, aber eben zum Beispiel von Christoph Blocher oder Sergio Hernandi Pra, wo nicht noch 13 Jahre voll Rente brauchen, ja. Aber ich bin mehr drauf gekommen, wie ich im Tram letztens zwei älteren Frauen zugelassen habe in einer Diskussion, und sie haben gemeint, ja, wir haben ja Geld, und dann wieder vom Staat geredet, wir haben ja Geld für Corona, wir haben Geld für irgendwie die Armee, was auch immer, also können wir doch auch noch 13 Jahre voll zahlen. Das ist schön wie, ja.
Ja, gut, es ist klar, wenn man dann nur solche partikulare Punkte anschaut, dann kann man das vielleicht noch sagen. Ja, ja. Aber wenn man dann den gesamten Haushalt anschaut, auch wie unglaublich viel von unseren Ausgaben ja gesetzlich festgelegt sind. Mhm. Also, das ist der Bundeshaushalt hat nicht mehr wahnsinnig viel Flexibilität und man kann nicht mehr über wahnsinnig viel diskutieren. Und die fixierten Ausgaben, die wachsen enorm, oder? Weil der ganze Sozialstaat ja so wächst. Ja. Und weil die Demografie uns da nicht in die Hand spielt. Und das ist etwas, wo die Leute offenbar zu wenig wissen. Ja.
Die kommen ja aus einem Familienunternehmen. Und mich würde interessieren, wie ist es eigentlich, in einem Familienunternehmen gross zu werden, aufzuwachsen?
wie ist es? Ich glaube nicht, dass man das kann generalisieren, oder? Dass man, dass das überall gleich ist.
Aber ich glaube schon speziell jetzt im Vergleich zu, ja, aber ob man in so einem grossen Corporate Umfeld ist oder ob man sich im Umfeld von einer Familienunternehmen befindet?
Ich glaube aber auch nicht, dass jedes Familienunternehmen gleich ist.
Ja.
Ich denke, das ist ich kann mich erinnern, dass wir relativ früh integriert worden sind, dass man relativ früh merkt, dass, wie man das Geld verdient, wo es Probleme gibt. Wir sind aber auch spielerisch sind wir da angeführt worden, also wir haben Produkte kennengelernt, wir sind gerne in diesen Werkstätten gewesen. Mein Vater, der hat pflegt am Wochenende immer Rundgänge zu machen, ja. und da schauen, was überall läuft, und wir sind wahnsinnig gerne mitgegangen und haben dann mit ein paar Gate-Hölzchen gespielt und haben Maschinen angeschaut und so. Also man ist auch näher dran, oder? Man merkt dann wirklich auch, wo die Späne fliegen. Ja. Man lernt die Leute kennen. Mein Vater ist sicher sehr ein Familienmensch, der Verantwortung auch will für die Leute übernehmen. Durch das haben wir auch viele Mitarbeiter gehabt, die lange für unsere Familienunternehmen geschafft haben. Die haben auch für mich lange noch geschafft. Das ist eine ganz tolle Erfahrung gewesen. Man merkt ein bisschen, also dass man eine Verantwortung hat. Ich mag mich sehr gut erinnern an die Diskussionen, die wir zuhause dann geführt haben, zu den Zeiten, wo dann die ganze Ausländer-Diskussion losgegangen ist, Schwarzenbach, oder? Das ist, wie da mein Vater Verantwortung hat wollen übernehmen für die Leute und da politisch plötzlich gegen Diskriminierung war. Und das ist auch spannend gewesen, ja, zum mit ihm dann da diskutieren. Oder auch Leute, die, also er war vielleicht auch natürlich noch eine andere Zeit gewesen, aber er hat auch immer, wenn Leute Probleme hatten, auch andere Probleme, hat er da grosse Verantwortung übernommen. Und das dann doch unterzubringen und auch Leistung zu verlangen, ist eine Erfahrung, wo man dann sehr nahe überkommt, oder? Und wo man, ich würde jetzt mal sagen, wo man je nachdem Also ich zum Beispiel für mich persönlich habe mich zuerst mal von dem befreien. Ja. Ich habe mal zuerst etwas anderes machen als quasi der da am patriarchalen Vater hinten drin folgen, oder? Und das hat nachher, ich habe glaube nicht damit gerechnet, oder? Dass das dann ein Thema wird, ja, irgendwann. Aber man hat nachher eine Verbundenheit, oder? Und man hat das Verständnis für die Prozess. Ja, man hat das auf Fond gelernt. Und hat eine gewisse Emotionalität natürlich dafür. Und darum ist man wahrscheinlich dann auch besonders gewillt, zu überlegen, soll ich jetzt da mitmachen oder nicht. Oder? Weil man doch eine gewisse emotionale Bindung hat dazu. Und hat die Produkte, die dort wahrscheinlich entstanden sind, die man als Kind miterlebt hat, oder? Die hat man natürlich näher.
Wird man da in eine gewisse Verantwortung hineingeboren?
Ich glaube, die wird einem einfach ja, subkontan wird einem die, weitergeben, ja, oder? Ja, ja, das ist so, absolut. Also, weil das wird dann zuhause am Mittagstisch diskutiert, ja, oder? Und damals ist man auch zusammen am Mittagstisch gesessen. Das, ja, das ist etwas, was ich später nicht mehr konnte, oder? Das ist, also ich dann soll irgendwann ja schauen, ich bin dann am Abend heim, oder? Ich musste dann meine Kinder schauen, aber am Mittag war es praktisch nicht möglich, ja, zum zu Hause sein. Und das haben wir aber hier noch sehr, sehr gepflegt. Mhm. Und das, darum hat man natürlich auch die Diskussionen. Wir haben dann auch sehr früh, oder unser Vater hat sehr früh so eine Art wie einen Familienrat gegründet oder ins Leben gerufen. Und dann sind die Diskussionen professioneller geworden. Und er hat wollen, unbedingt, dass wir wissen, was läuft und eben woher das Geld, wo das Geld verdient wird. Und ich glaube, das ist schon eine Erfahrung, die einem dann nachher näher bringt und die man sonst nicht so hat. Oder? Und wo einem dafür dann eine gewisse Verantwortung in der Tat für das Unternehmen bringt, wo man dann nicht einfach kann. Ich kann sagen, geht mir nichts an.
Ja,
ich weiß es nicht. Ich habe, eben, es gibt wahrscheinlich Situationen, also ich bin länger in diesem Netzwerk für Familienunternehmen und da sieht man ja dann alle Schattierungen, oder? Wenn man natürlich miteinander nicht kann diskutieren, auch über Generationen hinweg, dann
wird es schwierig.
Ja. Dann ist es wahrscheinlich eher so, dass man sagt, du kommst nichts aus.
Ja. Da sind wir auch wieder sehr stark, denke ich, beim Thema Mittagstisch, schon wieder bei der Vermischung von geschäftlich und privat und ja, wie das noch stattfindet oder auch nicht. Wie wichtig ist es, der Firmennamen im Namen zu haben?
Puh. Also ich habe sicher hier entschieden, wo ich dann geheiratet habe, dass ich jetzt den Namen behalte.
Ja.
Weil das ist, gerade als Frau in der Baubranche, das ist dann vielleicht nochmal eine Zusatzdimension gewesen, ist man dann vielleicht schon noch froh, wenn man den Namen trägt von der Firma.
Mhm.
Aber ob es jetzt so wichtig ist, weiß ich nicht.
Das ist
jetzt einfach gerade so gewesen.
Eine Marketingfrage eigentlich.
Ja, es tut vielleicht eine gewisse, wobei also Lenzlinger Söhne AG, wie unsere Firma heisst, ist dann manchmal eine rechte Hypothek gewesen.
Mit
Söhne. Mit Söhne, ja, oder? Oder auch, aber nur schon die Form, oder? Das klingt sehr antiquiert. Also da hat man dann schon ein bisschen wir haben dann entsprechende Markenüberlegungen gemacht, um das zu modernisieren. Also das kann dann auch wirklich, jetzt in der Baubranche ist eine gewisse Traditionalität oder eine gewisse Langfristigkeit ist vielleicht noch gut gewesen, weil die Produkte braucht man sehr langfristig. Aber gibt auch gewisses Vertrauen, oder? Das ist dort relativ wichtig gewesen, wenn man nicht so gut das Produkt beurteilen kann, weil es erst fertig ist, wenn es eingebaut ist.
Ja, klar.
Und, aber ich glaube nicht, dass das wirklich eine Rolle spielt. Ich glaube, es gibt einfach noch mal ein bisschen, vielleicht noch mal ein bisschen eine höhere Identifikation. Ja. Und es ist, Es ist eine Frage von der Tradition, ja, wo der Name schon etabliert ist.
Vielleicht auch, wenn ihr das Produkt ansprecht, wie wichtig ist, dass man so einen Hintergrund hat von dem Produkt, das am Schluss das Familienunternehmen zum Beispiel macht?
Ja, das habe ich mich manchmal schon gefragt. Weil ich habe ja keinen Hintergrund gehabt.
Ja, genau.
Technischen Hintergrund habe ich nicht gehabt.
Ja, nicht zum Beispiel Lehrer als Blättchenleger oder...
Ja, Schreiner, ja mit allem, was wir hatten, ja.
Ich glaube, Tankstelle hat er ja auch noch gehabt.
Ja, genau. Ja, das ist einfach ein Ausnutzen von einer Geschäftsmöglichkeit.
Ja.
Es ist nicht so unbewusst. Also Mose ist dann schon irgendwann ein bewusster Entscheid geworden. Aber der Anfang ist nicht so entstanden. Ja. Sondern das dann einem eher, manchmal gibt es auch Kunden, die einem auf etwas bringen. Oder?
Ja, das ist schon schön. Und
dann
nutzen
wir es. Ja, genau. Man hört vielleicht dann gut. Ja, genau. Also so eindeutig kann ich das jetzt nicht sagen. Manchmal hat es mich gedacht, ja. Ich meine, wir haben einfach schon eine gewisse Grösse gehabt. Und dann ist vielleicht in der Grösse hat das ein bisschen weniger eine Rolle gespielt. Oder? Weil dann, aber eine gewisse Grösse muss man vor allem an der Struktur schauen.
Ja.
Und dann hat man Techniker oder die dann wirklich Fach- und Sachkenntnis hat, die hat man dann eher an der Front.
Mhm.
Aber also ich habe mich schon noch bemüht, auch gerade am Anfang mich wirklich in die Produkte zu vertiefen. Weil es gibt dann gleich auch strategische Entscheidungen, wo man plötzlich merkt, wenn ich das jetzt nicht gewusst hätte. Also das ist dann gleich so.
Ja. Und wahrscheinlich ist es nicht auch irgendwie, dass die Mitarbeiter das Gefühl haben, wenn ich mit dem Management rede, die verstehen, von was sie reden.
Ja, das ist so.
Ja.
Und das kann auch durchaus stimmen,
ja.
wenn das so eben gesagt, darum bin ich so ein bisschen hin und her. Also ich glaube schon, dass man muss sich wirklich anfangen mit dem Produkt, je nachdem, wie gross das dann Firma ist. Aber ich denke jetzt zum Beispiel auch hier in der Balois, also das ist dann schon sehr bemerkenswert oder ich denke sehr viel Vorteil, wenn die Leute in der Konzernleitung tiefe Kenntnisse haben von dem Produkt. Ich glaube schon, dass das nochmal eine grosse Rolle spielen kann.
Also, ja, ich glaube,
also wie gesagt, ich habe das versucht, mich da zu vertiefen, aber ich habe und es ist wirklich wichtig, ich war viel auf der Baustelle. Das ist schon wichtig, ja. Manchmal ist es auch so, oder? Man stellt natürlich dann ganz andere Fragen, wenn man vielleicht aus der Distanz kommt. Und dann, die Fragen sind vielleicht dann auch gut.
Ja, definitiv. Ja,
weil
klar,
man
ja.
dann unabhängiger ist und man ist nicht so im Teig drin, wo vielleicht andere schon nicht mehr darüber aussehen, ja. oder? Und man kann aus viel grösserer Distanz kann man irgendetwas fragen. Also so sehe ich meine Rolle als Verwaltungsrätin auch, oder? Das ist durchaus auch ein Vorteil. Man muss gewillt sein als CEO,
Also ich denke, als CEO muss man, also wenn man CEO ein Versicherungsprodukt nicht kennt, dann ist das Gefühl, wird es schon schwierig.
Ja.
Und als Verwaltungsrat ist es ja auch ein bisschen die Aufgabe, die außerstehende Perspektive reinzubringen.
Ja. Aber ich weiss jetzt nicht, wie es so in einem KMU ist, oder? Klar, je kleiner es ist, desto mehr muss man den Hintergrund
haben. Vielleicht langsam zum Schluss. Wo seht ihr euch in 10 Jahren?
Oh, vielleicht mache ich dann nur noch Kunst.
Sehr gut. Ja, das ist auf eurer Webseite steht, now it's also time for intuitive action, emotions and joyfulness. Was darf da erwartet werden?
Das kann man nicht immer genau sagen, wo einem Kunst noch alles anführt.
Yeah.
Genau.
Und dann ganz zum Abschluss, ihr seid kunstbegeistert und darum bei Pilotti Rist oder Salvador Dali?
Das ist also beides sehr spannend. Ich habe beides auch schon sehr im Detail studiert.
Ich habe mir wirklich gut überlegt, was für ein Vergleich das ich
will. Ja, okay. Pippi Lotti macht sehr gutes Zeug.
Ich finde, im Kunsthaus Zürich, ihre Ausstellung mit diesen farbigen Installation, die vor der Decke runterhängt und dann die Lichter wechselt, die finde ich sehr gelungen.
Ja, ja. Ja, sie hat sehr gute Videoinstallationen. Ja, ich kenne Pippi Lotti. Ja, das, aber ich habe auch schon mega coole Salvador Dali Ausstellungen gesehen. Wo er auch von früher, also so alt, also frühere Werke.
Ja.
Ja, der war halt ein bisschen spezieller gewesen, aber auch viele Künstler schon nicht.
Ich glaube, es sind beides.
Also ich würde jetzt wahrscheinlich, also beides ist relativ schwierig, also zu sagen, ich habe das jetzt bei mir zu Hause. Also nur jetzt abgesehen von der Finanzen, die es braucht. Sowohl ihre Installationen als auch ein Dali, die sind das teilweise. Aber ich muss jetzt sagen, also es ist beides modern, oder? Oder ja. Und ich lasse mich gerne auf so moderne Kunst ein, ja. Auch wenn es nicht immer einfach so a priori zugänglich ist. Mhm. Also wenn man sich ein bisschen damit befassen muss. Aber die zwei sind jetzt gerade spannend, würde ich jetzt fast beide sagen. Das ist jetzt noch schwer zu entscheiden. Ja.
Das ist gut.
Ja.
Danke vielmals für das sehr angenehme Gespräch und eure Zeit.
Gerne schön. Danke vielmals für das Interview.
Das war es mit der 66. Folge vom Podcast Tête-à-Tête unter Karin Lenzlinger. Es würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr den Podcast würdet abonnieren auf Spotify und Apple Podcast und auch auf beiden Plattformen einen Podcast möglichst eine 5-Sterne-Bewertung würdet anlassen. Alle weiteren Informationen zur Karin Lenzlinger findet ihr in den Shownotes. Falls ihr mir eine Rückmeldung geben zu dieser Folge, würde mich natürlich sehr freuen. An dieser Stelle werde ich nicht mehr länger, wünsche euch weiterhin eine gute Zeit und macht's gut. Ciao zusammen, bis zum nächsten Mal auf Südreist Podcast Tête-à-Tête.